Herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Susanne K. Hallo Susanne.
Hallo.
Und wir freuen uns sehr, heute Günther Mohr bei uns begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Günther Mohr ist Architekt und Mitgründer des Wiener Büros Mohr-Niklas Architekten. Sein Team plant seit Jahren Bildungs- und Infrastrukturbauten, darunter mehrere Bahnhöfe, die sich durch ihre klare Gestaltung und hohe Alltagstauglichkeit auszeichnen. Zu den Projekten zählen unter anderem die Stationen in Neulenkbach, Strebersdorf, Korneuburg und Himberg. Es sind aber nicht nur Bahnhöfe, die bei euch gebaut werden, aber trotzdem wollen wir mit dem Thema einsteigen, liebe Susanne.
Genau, also Bahnhöfe sind für unseren Podcast natürlich ein guter Einstieg, denn die Bahn trägt einen wichtigen Teil zu einem nachhaltigeren Lebensstil bei. Der Bahnhof Neulenkbach von Mohr-Niklas Architekten wurde 2023 mit dem Best Architects Preis ausgezeichnet. Momentan ist der Bahnhof Himberg in Arbeit und jetzt würden wir gerne wissen, wie gehen Sie denn an Bahnhofsprojekte heran? Und spielt da auch die Digitalisierung in den Prozess hinein? Stichwort BIM, Building Information Modeling.
Ja, Bahnhöfe waren also für uns, wo wir angefangen haben, der Einstieg eigentlich ins Bauen, ins größerformatige Bauen. Und wir sind da irgendwie dazugekommen über Bekannte, über Verkehrsplaner, die dann eigentlich jemanden gesucht haben, wie man als Junge oder für kleinere Stationen umbaut. Und das war bei uns damals die Station Matzleinsdorf, weil ein großer Thema ist eigentlich immer dieses Thema bei der ÖBB war die Barrierefreimachung. Und das hat damals in diesem Zuge sind eigentlich sehr viele Haltestellen auf barrierefrei umgestellt worden und dadurch hat man die angreifen müssen. Und es ist dann immer darum gegangen, wie man einen Lift einbaut. Es gibt ja bei der ÖBB allgemein ein Regelwerk, was auch ganz wichtig ist, wie man diese ganzen Bahnhöfe so weit standardisieren kann, dass die immer wieder gleich sind und dass die Abläufe gleich sind. Wobei das wirklich eher der Teil ist, wo ich sage, in dem die Personen sind, der Verkehr ist wirklich der rollende Verkehr. Und die Züge sind die Haltestellen. Dieser Bereich ist eigentlich einer, der für uns immer relativ offen war. Also da war jetzt nie, wo es komplette Vorgaben gehabt haben, sondern über das gibt es keine Regelplanung. Sondern da war auch immer die ÖBB, also die Bauherren, die wir gehabt haben, das war immer sehr personenbezogen, weil wir nie so riesige Bahnhöfe hatten. Und die haben uns eigentlich immer sehr viel Luft gegeben, was man da machen kann. Mhm. Und ich glaube gerade, Korneuburg war für uns auch so, also eben, man hört es vielleicht eher ein bisschen, bin da aus Vorarlberg zugewandert. Und für uns war, oder für mich war damals immer schon dieses Thema Holzbeton etwas, weil ein Thema ist schon wichtig bei Bahnhöfen, ist immer, wie robust die Oberflächen sind, wie die altern, wie, und ich finde auch eben, was sie für Aufenthaltsqualität haben. Ja. Das war mir immer wichtig, weil das ja nicht sage, es sind nicht nur die Leute, die kein Auto sich leisten, die müssen Zug fahren, sondern eigentlich war unser Zugang immer, es soll eigentlich zelebriert sein, wenn man denkt, wo in der industriellen Revolution, wo Züge angefangen haben, war das wirklich Hightech und das war etwas, wo man groß geändert hat und es waren wirklich Kathedralen für die Mobilität. Und die sind jetzt auf einmal ganz nach unten. Jetzt ist nur eine Haltestelle, dass nicht regnet, weil jeder vernünftige Mensch fährt eben im Auto und ein paar, die es nicht leisten können, die müssen mit Zug. Und das ist, finde ich, schon dieses Thema, dass man eigentlich die Leute feiern sollte, die das machen. Mhm. Und gerade in Korneuburg war es so, wo wir gesagt haben, die Haltestellen oder die Aufenthalts-, die Wartebereiche sind nie sehr groß. Und vor allem, was auch damals schon angefangen hat, es fallen die ganzen Personenverkehr, die Menschen, die die Fahrkarten verkaufen, die sind dann verschwunden und durch Automaten jetzt immer mehr ersetzt worden. Aber wir wollten dort noch so einen kleinen Warteraum haben und der eine Halle hat, das dort ist wirklich eine Halle, die, ich sage jetzt einmal, 6 Meter hoch ist und über die das ganze Dach auskragt. Also das, mhm.
Und da hat man Freiheit im Rahmen des Budgets.
Im Rahmen des Budgets und dort hat es diese Freiheit gegeben. Also für uns war das eigentlich diese kleine Halle. Wie gesagt, wir reden jetzt von einer Halle, das ist ein Bahnhof, glaube ich, mit der Kapazität von 8.000 Reisenden pro Tag. Nach diesen Kriterien teilt die ÖBB das ein. Bahnhöfe verschiedene Kategorien, wie viele Reisende sind dort am Tag. Und nach denen gibt es verschiedene Ausstattungsvarianten.
Mhm. Genau, also wenn ich da kurz einhaken darf, also es geht Ihnen dann auch immer darum, um die Ästhetik, nicht nur um die Funktionalität. Also wenn Sie jetzt Stichwort sagen, okay, Kathedralen der Mobilität, so wie es früher gefeiert worden ist. Also war das auch irgendwie mein Anspruch Ihrerseits, dass das auch nach was ausschaut, also dass quasi die Reisenden ja, genau. Auch.
Also das ist natürlich als Architekt sowieso und nachdem ich selber ja jemand bin, der kein Auto hat oder öffentlich fahrt, sehe das eben nicht als etwas, das man sich nicht leisten kann, sondern das ist wirklich einer der wenigen Stadträume auch noch, wo heute noch Öffentlichkeit stattfindet. Weil ich habe zwar kein Auto, aber wir fahren hin und wieder auch, fahre ich mit dem Auto. Und Wir waren jetzt vor kurzem wieder, sind wir bis nach Italien zum Segeln gefahren. Und für mich ist das jetzt mal eine Katastrophe. Also ich finde das ist so eine Beleidigung, auf einer Autobahn sein, dann in eine Autobahnraststätte gehen, dann schauen, wie man dort diese Abhängigkeit ausnützen kann, dass auf einmal die Preise um fast 50% über normalen sind. Interessanterweise, dass sich da niemand aufregt. Aber es ist für mich einfach Autofahren, das ist so eine Beleidigung für, und dort denkt, glaube ich, niemand dran, da geht's echt nur Geld zu machen. Und Öffentlicher Verkehr ist schon etwas, wo man eigentlich das feiern soll, dass die Leute sind, und da, es ist auch nicht teurer wegen dem, dass man das so herstellt, dass es was gleich schaut.
Ja. Aber es wird nicht so gefeiert mehr, sondern die Bahnhöfe haben sich eigentlich sehr stark reduziert auf die Funktionalität. Mhm. Ticketautomat, Schutz vorm Regen und Zug fährt ein und auf Wiederschauen. Also gefeiert wird dann nicht viel.
Noch nicht.
Oder kann die Architektur dazu beitragen? Wie merke ich in einem von Ihnen gebauten Bahnhof, dass ich hier als Fahrgast ein bisschen aufgewertet werde?
Ich würde mal so sagen, unsere Stationen sind auch so, wo man selber, also da bin ich wieder Egoist genug, ich möchte selber Freude haben, wenn ich es plane. Mhm. Also ich finde, eine von den schönen Stationen, die Sie nicht genannt haben, ist eigentlich Eichgraben. Das war eine Station, die jetzt auch schon sicher 8 Jahre oder was her ist. Und diese Station haben wir damals schon, den Tunnel, die Stiegen, da hat man relativ viel von dem, was da war, verwendet. Heute würde man Reuse sagen, aber wir haben es einfach einbaut und weiterbaut. Mhm. Und dort gibt es ja vor allem Räume, wo es hinten eng ist, weil der Bestand ist, und dann gibt es einen hohen Raum, der rundherum von Glas ist. Und ich glaube einfach, wenn man durchgeht oder man merkt die Proportion, da ist viel Glas und Holz, dass es einfach räumlich spannend ist. Und wir kriegen da einfach auch Rückmeldungen, dass der sehr angenehm ist. Also es ist schon... Aber die allgemeine Frage Architektur, ja, die ist ja, um den Lebensraum lebenswert zu gestalten und dass ich Räume habe, in denen ich mich gern aufhalte. Und das ist, glaube ich, die Qualität von Architektur, die heute ein bisschen verloren geht. Es ist nicht nur diese Funktion, die wir nachbauen, sondern es ist schon Atmosphäre und Wohlbefinden. Weil wenn ich so lange, wenn ich mit dem Zug in die Stadt fahre, oder ich bin ja lang in diesen Orten.
Ja.
So wie ich gesagt habe, wo auf der Autobahnraststätte gehe ich nur kurz hin, aber Bahnhöfe muss ich umsteigen. Mhm. Aber das sind ja genau diese Orte, die früher die Agora war, wo man sich trifft, wo man noch hat. Weil beim Autofahren, da steckt jeder in seine Autofahrt hin. Mhm. Da gibt's ja nicht mehr das, dass man andere Leute trifft.
Ja, genau. Also das bringt mich dann gleich zur nächsten Frage, weil Sie haben ja gesagt, die Bahnhofsgestaltung in Eichgraben war darauf ausgerichtet, auch das Vorhandene noch einmal zu verwenden oder zu integrieren. Ja, einfach weiter zu verwenden, was heute im Reviews sofort genannt werden würde. Genau, und jetzt die Frage, Sie würden dann auch gewachsene Umgebung, in dem Fall so wie in Strebersdorf, auch die Bäume weiter integrieren, weil da wird ja dann auch oft gesagt, das ist besonders schön, weil direkt am Bahnsteig eben diese alten Bäume sind. Und was gibt's dann noch für weitere Aspekte? Also Sie haben ja schon gesagt, die Materialien natürlich. Welche weiteren Materialien oder welche weiteren Details in der Planung führen zur größeren Attraktivität der Stationen?
Ja, das ist sowieso oft, dass der Zufall natürlich, also diese Bäume, für das ist die ÖBB ja zu strenges Regime. Also nur weil wir sagen würden, wir würden die gerne dort haben, wenn das heißt, die kommen weg, sondern da war schon diese Vorgabe, wir sind da in Wien, auch wenn sonst immer Eisenbahnrecht gilt, aber dieses Baumgesetz gilt dann trotzdem und die fallen schon unter das Wiener Baumschutzgesetz. Ah. Dass diese Bäume, aber ich finde auch, das ist sehr schön, aber man sieht auf der anderen Seite drüben, hat man neue Kabelschächte ziehen müssen. Dort sind die Bäume dann gefallen. Aber in dem Bereich ist es ausgegangen, dass man diese Bäume und dieses alte Haus, das dort steht, das ist bewohnt, dass man die wirklich in diesen Bahnhof nur integrieren kann. Ja. Und das kann man noch dazu sagen, also das war ja auch, also weil ich fragen kann, wie kommt man jetzt mal, wir haben da jetzt mal geschaut, dass die Haltestellen irgendwie verschieden ausschauen und jetzt mal auch was Neues probieren, weil ich immer finde, wenn man was wiederholt, ja, macht ja irgendwie nicht so richtig Spaß, sondern das Thema war auch damals, also das ist die Station Eichgraben und eben Strebersdorf. Die ÖBB hat damals oder seit Jahren möchte die oder macht die ÖBB, dass man möglichst viel Holzbau hat. Und diese zwei Stationen waren damals Stationen unter 4 Stationen, in denen man gesagt hat, probieren wir mal, wie könnten Stationen in Holz ausschauen, verschiedene Konstruktionen. Wir haben das jetzt mal diese Überlegung gehabt, dass wir Unterkonstruktion haben. Das war noch eine Stahlkonstruktion, angelehnt an die Achsmaße oder bestehenden Stahldächer. Also wie hoch sind die, wie Abstand der Stützen? Ab wann kommt eine? Das ist alles, kommt alles von einem Eisenbahnwaggon. Das ist 26 Meter normal und der Hälfte ist 13 Meter. Also das ist dieses ÖBB-Maß, sind diese knapp 13 Meter, ein halber Waggon. Und auf den haben wir eigentlich aufgebaut. Und wir haben dort eine Stahlkonstruktion dahinter, die dann eigentlich verkleidet wird vorne, weil das Holz das Sichtbare vorne ist und wirklich dieser unmittelbare Kontakt mit dem Kunden, dass man den dort mehr sieht. Ja.
Sie haben ja auch vorher schon erwähnt, also dass es darum geht, einfach das noch einmal zu einem öffentlichen Ort auch zu machen und einfach diese Veränderung auch in der Architektur schon anzuregen vielleicht. Was gibt es da noch für Möglichkeiten, jetzt auch dieses Umdenken zu erreichen?
Man sieht ja auch, die meisten Stationen, die jetzt sind, sind ja in der innerstädtischen Station, die sind eher, sage ich mal, weniger, sondern Stationen sind heute interessant, die im Freien oder möglichst draußen guten Anschluss haben, wo es genau diese Umsteigefunktion gibt. Also ich brauche ja ein großes Parkhaus, also ich muss ja schauen, weil es ist ja nicht mehr so wie früher, dass der Zug durch die Gegend fährt, die Leute sich dort angesiedelt haben, wo der Zug vorbeifährt, sondern heute kann ich mich ja dort ansiedeln, wo ich ein billiges Grundstück habe und brauche für diesen Weg dann natürlich ein Auto. Und wenn ich aber in die Stadt einfahre, dann geht es sich ja nicht mehr aus, weil dann muss ich einfach mal fürs Abstellen vom Auto was zahlen, was ich im Land nicht habe. Also es sind ja so ein paar so Widersprüche, die diese Liebfreund der Menschheit, das Auto, auch schwierig machen, weil es funktioniert super am Land, aber in der Stadt funktioniert es nicht. Aber nachdem die Leute jetzt da lieber am Land wohnen und in die Stadt möchte, muss jetzt irgendjemand dazwischen diese Schnittstelle haben. Und das sind jetzt diese Bahnhöfe, die meistens mit einem Parkhaus auskommen, dass die Leute dort abstellen und dann irgendwie schnell reinkommen. Und diese Parkhäuser müssen natürlich gratis sein, weil das Teil der ÖBB ist. Das kann ja nicht sein, dass da jemand dafür zahlen muss, sondern dann wird es ja unattraktiv. Aber diese Frage allgemein ist eben mit dieser Mobilität oder wie man die umdreht oder wo diese sind. Es ist wirklich, diese Umsteigen heute sind eben nicht städtisch. Also wir haben Bahnhöfe, die innerstädtisch sind oder die, so wie Strebersdorf, Korneuburg, die eigentlich einen Busbahnhof haben, die dort wirklich so Mobilitätsdrehscheibe sind, wo man von einem aufs andere wechselt.
Mhm. Und also ich denke jetzt an den Bahnhof Tullnerfeld zum Beispiel, der so ein Inbegriff ist von so einem Schnittstellenbahnhof. Wäre das so ein Beispiel für so einen Bahnhof, der diese Funktion hat, die ganz anders ist im Vergleich zu einer Funktion.
Ja, interessant finde ich trotzdem, dass Tullnerfeld stimmt. Also dieser Anschluss jetzt auch, wie man jetzt sieht, wie die Bahn dem Auto total überlegen ist, wenn man nach St. Pölten pendelt, wie viel auf dem Liner pendeln, weil mit dem Zug das viel attraktiver, schneller ist, als wie es im Auto je sein kann. Aber der Bahnhof Tullnerfeld ist eigentlich so eine, wie auch, glaube ich, wie früher eigentlich Verkehr funktioniert hat. Früher hat man irgendwie eine Bahnlinie irgendwo hingelegt und dann hat man sich da angesiedelt. Jetzt ist eigentlich schon so, Tullnerfeld irgendwo im Freien kann man das machen und kann von dort aus, weil man einen großen Parkplatz hat, die Gegend besiedeln, weil ich das Auto brauche. Also ich finde jetzt aber trotzdem auch diese Frage immer mit diesem Umstellen, also weil es immer heißt, diese Chancengleichheit, öffentlicher Verkehr, Auto, die Leute würden ja eh mit öffentlich fahren, wenn überall ein Ding, aber es ist halt einmal die Definition von öffentlicher Verkehr, er kann nicht so wie individuell wie ein Auto sein. Das ist ja nicht so, als Auto komme ich überall hin und drum ist ja auch dieses Auto so erfolgreich worden, weil ich bin in meiner Welt, ich bin unabhängig, ich muss mit niemandem was zu tun haben. Ist ja genau das Gegenteil von öffentlichem Verkehr. Und drum wäre immer öfter die Frage, wenn man heißt, wenn der öffentliche, man müsste einfach nur schauen, dass das Auto unattraktiver wird. Also wenn man jetzt, ja, dieses Thema Auto unattraktiv, wir reden immer, Klimawandel, alle ja, gut und recht, nur dann trauen wir uns die heilige Kuh Auto doch normal nicht angreifen und vor allem wird es ja momentan immer wieder politischer. Es gibt ja inzwischen sehr viele schon, politische Parteien auch, die mit diesem Auto, mit dieser Abhängigkeit auch wieder politisches Kleingeld wechseln, weil es ist ja eine schützende Spezies, die Autofahrer.
Oh ja, man ist da sehr schnell in der Politik. Mhm. Stichwort Pendlerpauschale etc.
Würde ich auch sagen, und vor allem, weil man dann immer sagt, ja, wenn in jedes Kurdorf ein Bus fahren würde, dann würden eh alle umsteigen. Das glaube ich nicht, sondern die Frage ist, wenn es Auto sehr unattraktiv macht, man kann da schauen, wie die Skandinavier, also wer schon mal in Kopenhagen mit dem Auto war, der wird wissen, Auto abstellen, das kann teuer werden. Ja. Mhm. Und das ist kein Grundrecht, aber das gibt es befangene oder berufene Stimmen als mich, die wissen, der öffentliche Raum, wenn man das wirklich in diesen klaren marktwirtschaftlichen Sachen aus, was kostet denn ein Parkplatz? Wie viel ist dafür zu zahlen? Und wenn man da wirklich eine Kostenwahrheit hat, die auch viele immer sagen, wenn man die hat, wenn man die Kostenwahrheit wirklich drinnen hätte, glaube ich, dann hätte man schon einen Schlüssel, wie man das macht. Mhm. Aber es ist natürlich sehr unpopulär. Etwas, wie wir wissen, etwas wegnehmen, ist immer viel, viel unpopulärer, als was dazugeht. Ja. Ja. Mhm.
Ja. Über den Bahnhofsbau an sich wird man aber diese großen gesamtplanerischen Fragestellungen nicht lösen können. Aber man steckt da sozusagen als Architekt ein bisschen mit drin in diesem Dilemma, kann es aber über einen einzelnen Bahnhof nicht verändern.
Es gibt aber dann, wie Sie vorher auch schon erwähnt haben, also wenn die ÖBB dann sagt, ja, die Bäume müssen aber da weg oder müssen irgendwelche Kabel verlegt werden, dann gibt es da widerstreitende Interessen. Und wie lassen sich jetzt diese verschiedenen Anforderungen der Interessensträgerinnen an die Architektur am besten miteinander vereinbaren?
Na, ich glaube, es gibt immer, das ist aber allgemein in der Architektur, finde ich, das Thema. Es gibt Sachen, die von Nutzern, von Bauherren einfach vorgeben werden und die auch oft nicht verhandelbar sind. Und bei der ÖBB ist es viel öfter noch, das muss funktionieren, da geht's nicht. Also ich finde immer, die Freiheit ist dort, die Architektur, sobald auf der anderen Seite hat man bei der ÖBB den Vorteil, wenn es nicht unmittelbar drinnen ist, dann hat man auch die Freiheit, dass man das machen kann. Also ich glaube, man muss sich da die Freiheit eben suchen, wo es möglich ist, aber es macht nicht irgendwas, gegen was zu kämpfen, was einfach von der Logik, wie was Fahrt zu sein hat. Aber es gibt dann viele Nischen, die kümmert sich niemand, da kann man machen, was man möchte. Also wir haben da ganz früh in Korneuburg, das war der erste, eben dort haben wir diese Sperrholz- oder Brettsperrholzplatten für die Radabstellflächen reinbracht, die damals ganz kontroversiell gesehen waren. Es hat da lange Diskussionen immer gegeben, gibt's Holzbau, Holzbau ist so schlecht, Holzbau fault, was definitiv auch so ist, aber auch Beton oder Stahl hält nicht ewig, sondern es geht immer darauf an die Wartung. Aber dort hat man einmal so Sachen reinbringen können, Holzdächer. Und über die Jahre ist es so geworden, dass einmal die Holzdächer nur noch Holzdächer sein müssen, weil dieses Holz eben etwas ist, wo man sagt, mit dem können wir unseren CO2-Abdruck reduzieren. Und darum ist ein Holz, was da ganz exotisch war am Anfang, ist einmal zu einem Standard geworden. Und da sind viele Sachen, oder unsere Station in Bruck an der Leiter. Dort haben wir nämlich, glaube ich, 2016 war das schon, den Niederösterreichischen Holzbaupreis gekriegt für die Haltestelle. Ja. Mhm. Also, dass man auch diese Gebäude so machen kann und die auch gut funktionieren nach wie vor. Mhm. Also es war noch nicht, also momentan ist die ÖBB länger, die ÖBB wirklich sagen, viel nachhaltig, das ist wirklich eine Vorgabe, baut es in Holz. Ja. Das war damals aber noch nicht, aber es hat auch keine Regel gegeben, es muss in Beton sein oder es muss in Stahl sein. Mhm. Sondern das war wirklich die Freiheit, wo man sagen kann, ah, das wär doch sauber, wenn wir sowas in Holz machen können.
Mhm. Finde ich spannend, dass die ÖBB da doch auch relativ viel Freiheiten lässt. Wie schaut es aus mit den Freiheiten oder den Vorgaben der ÖBB in puncto Prozess, Stichwort BIM, Building Information Modeling, gibt es da Vorgaben, was zu tun ist an ein Architekturbüro wie Ihres?
Wie gesagt, bei einem ÖBB-Projekt, wo wir haben, war unser erstes eigentlich das in Himberg. Und das hat sich lange verschoben, aber das war am Anfang eines, wo es ausgeschrieben war oder wo es geheißen hat, das soll in BIM stattfinden. Mhm. Dann haben wir ja damals auch gesagt, aha, BIM, was ist das genau? Mhm. Weil das war, ich glaube, 19 oder sowas, 2019. Wo wir auch da noch nicht die Erfahrung gehabt haben und dann hat man das gemacht. Es ist dann aber irgendwie intern, die sind ja relativ lang, diese Prozesse, wie man so Stationen plant, wie man diese Petras, also diese Strecken sperren oder wie man die eintaktet, geht meistens über 2-3 Jahre im Voraus. Auf jeden Fall ist da irgendwann was drinnen gewesen, auf einmal der Bahnhof Gramat-Neusiedl hat uns dann überholt, der wäre eigentlich nach uns in der Reihe gewesen, den hat man dann vorgenommen und dann, wo wir wieder angefangen haben, war dieses BIM auf einmal nimmer. Thema. Dann hat man gesagt, lass mal weg, BIM, wir machen dann ganz normal wie immer. Und dann war eigentlich bei uns das Thema BIM erledigt. Wir haben bei der ÖBB bis jetzt noch nie was in BIM gemacht.
Okay, und unabhängig von der ÖBB, also BIM on off, wie erleben Sie das als mittleres Architekturbüro mit, glaube ich, 10, 15 Mitarbeitern? Was tut sich da zum Thema BIM?
Ja, das ist schon, also wir haben jetzt ja hauptsächlich, muss man sagen, unsere Auftraggeber sind die ÖBB und jetzt die Bundesimmobiliengesellschaft, wo wir über Wettbewerbe zu Projekten kommen. Und die Bundesimmobiliengesellschaft, die hat eine Weile lang, also haben sie dieses Thema gehabt, es gibt diese Pilotprojekte, dass BIM versucht werden sollte. Es gibt jetzt aber auch dort wieder bei der BIC ist es so, dass es diese Einheitlichkeit nicht gibt. Es gibt nach wie vor noch Projekte, wie wir jetzt auch spätere haben, die kein BIM sind, aber das Haus der Physik in Innsbruck ist ein 100% BIM-Projekt. Also dort haben wir diesen ganzen BIM durchlaufen und wo auch die ÖBB in dem versucht, also die haben mehrere, oder die BIC, die haben ja mehrere Projekte, die sie da machen, wo die selber jetzt schauen, was ist genau jetzt mal diese BIM-Standards so optimiert, zum auch rausschauen, was ist wirklich das, was wir brauchen, was wollen wir drinnen haben. Aber es ist, das ganze BIM ist noch sehr, finde ich, uneinheitlich.
Wo hapert es da noch?
Na, weil das große Thema ist, glaube ich, schon. Also das ist, es ist ein Technologie-Thema. BIM ist einfach Technologie. Das heißt aber auch, ich brauche also überall Leute, die mit diesen umgehen können. Bei uns Planern kann man das drauf sagen. Ich kann einfach sagen, ich als Auslober, du musst BIM machen, da können wir uns kaum dagegen wehren. Ich glaube, sage jetzt einmal, in größeren Strukturen ist es schwierig, dass ich allen Leuten, die da drinnen sage, die diese Arbeit vielleicht schon seit 20 Jahren machen, und dann auf einmal sage, so, jetzt, morgen machen wir alle BIM. Sondern diese Prozesse, wissen wir, wie man diese Leute umdreht, auch diesen Mehrwert, was kann man da raus tun? Das ist jetzt einfach ein Prozess, der über längere Zeit gehen wird. Und ich glaube einfach, dass auch da eine Konzentration hin wird, die nicht mehr machbar ist. Also die Frage, aber das ist jetzt für mich auch eine Frage an Sie oder an unsere Hörer. Wer geht oder für wen ist es dieser Mehrwert? Wer zieht diesen Mehrwert da ab, was BIM kann?
Ja. Könnte es auch eine Frage sein, dann, dass BIM nur für manche Projekte sich eignen würde und für andere weniger? Oder kann man
also
das
nicht
BIM,
so die Technologie selber ist ja gut, aber es ist ja, was ist BIM? Es ist ja nicht, oft sagt man, denkt man, es ist 3D. Ja. Es ist ja nicht BIM, sondern es ist ja die Information, die drinnen steht. Und die ist ja auch gut, wie sie drinnen steht. Also, es ist immer die Frage von der Mann, wie viel ist welche Information ist sinnvoll? Also, weil wir heute, ich glaube, am Anfang bei uns waren die Prüfroutinen noch so, dass wir bei einem Neubau, bei einem Physikgebäude gefragt haben, hat es ein Bogengewölbe oder nicht? Und da hat man ankreuzen müssen, nein, keine Bögen. Also, weil einfach diese Sachen, man muss einfach alles ein, ich muss alles klassifizieren und überall das zuordnen. Und die Frage ist, es ist definitiv sinnvoll, aber wie viel? Weil wir haben unsere kleineren Projekte, die wir jetzt auch für die BIG machen, da haben wir so ein Indoor-BIM mit unseren Fachplanern, wo wir sagen, alles, was gut ist, also diese Dreidimensionalität oder auch wenn es einen Brandschutz gibt, die Kollisionsprüfungen, die machen wir in 3D und Information so viel, wie halt gerade sinnvoll ist, dass wir es verwenden können. Wobei man muss auch sagen, wir haben auch diese Abmachung mit der Bundesimmobiliengesellschaft. Also die hat auch bei unseren Projekten immer diesen Weg, wir verwenden BIM dort, wo alle was davon haben, aber nicht nur, wenn es irgendwo in den AIA drinnen steht, was man machen muss. Wenn es nicht sinnvoll ist, dann muss man es nicht machen. Also das haben wir zum Glück, diesen vernünftigen Zugang.
Mhm. Könnte BIM sozusagen eine inklusive, aber auch eine exklusive Variante haben? Oder einen Effekt, also dass es so eine Art Graben erzeugt und andere ausschließt oder dass es eigentlich andere reinholt? Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube schon, dass es so eine Art Burggraben ist. Also ich habe meine Dinge ist im Zugang so wie DWG. Ich kann mich noch erinnern, wo ich angefangen habe, ich habe studiert in den 90ern und wo ich da den Ferienjobs gehabt habe, 95, 96, sind die ersten Büros gekommen, ist das CAD gekommen. Und dann hat es Architekten gegeben damals, die gesagt, oh, ich arbeite noch 10 Jahre und in 10 Jahren wird dieses CAD oder das wir nicht anfangen müssen. Und meine Frage ist, und CAD ist auf einmal wirklich Standard geworden. Also Bleistifte sind überall weg, die gibt's nicht mehr. Die Frage ist, ob BIM sowas ist, wo man zeichnet ja ein BIM nicht mehr, modelliert ja. Also das ist ja das andere, wo man so früher immer zeichnet. Also ich finde auch noch Kollegen haben mir gesagt, sie zeichnen Wettbewerbe. Wir haben es nicht mehr gemacht, aber jetzt auf einmal tut man nicht mehr zeichnen, sondern jetzt tut man modellieren. Und für manche Sachen ist es ja sinnvoll, aber gerade für Wettbewerbe macht es ja auch noch überhaupt keinen Sinn. Sondern da geht's ja, es ist ja erst sinnvoll, wenn ich genau weiß, wie schon was feststeht. Weil der Aufwand, sowas zu modellieren, natürlich schon viel mehr ist oder was zu verändern als mit zweidimensionalen Strichen. Und wenn ich jetzt das habe und diese Technologie, was heute ist, also gerade diese Kollisionsprüfungen, diese Data Drops, die wir haben, wo mit allen Fachplanern koordiniert wird, die sind schon relativ aufwendig. Wenn ich da jeden Monat mit 8 oder 9 Experten aus verschiedensten zusammensitzt, das kostet Geld. Und die Frage ist, weil gerade bei diesen Prozessen, da geht es auch nicht um Architektur. Das ist das Interessante, da geht es nicht um Architektur, sondern da wird ja ganz was anderes kontrolliert. Was das nicht Ding ist, aber das verbessert nicht die Architektur, es verbessert auch nicht die Planung, es sagt nur, dass die Prozesse richtig sind. Mhm. Aber für wen jetzt genau, das ist schwierig zum rausfinden, finde ich. Und wir Architekten geben natürlich da sicher was. Wir entblößen uns, weil auf einmal sind wir, wenn wir unser Modell weitergeben, ja komplett kontrollierbar und zum Schauen. Also das ist schon, da geben wir viel, viel aus dem Haus eigentlich. Mhm. Und Kontrolle an die anderen. Also das, die da einfach jetzt wirklich irgendwelchem Solibri oder was durchlaufen lassen, machen die das eh alles, was gut ist. Was ja gut ist, dass ein Bauherr gewisse Vertrauen, aber das Vertrauen braucht er immer. Und das ist, wenn ich diese Kontrolle habe, heißt das nicht, dass Fehler nicht passieren. Also das glaube ich nach wie vor, dass er gute, gewissenhafte Planung immer noch auch für Voraussetzung für BIM ist. Mhm. Und da immer diesen, weil Sie gesagt haben, dieser Burggraben rundherum, glaube ich schon, dass diese Struktur, oder wie man sieht im Mangel, die Engländer, Amerikaner, die Skandinavier, diese Konzentration auf größere Büros, die wird bei uns einfach auch kommen. Also für die ist es sicher ein Vorteil. Wenn ich eine CAD-Abteilung mit BIM-Fachkoordinatoren habe und zertifiziert, die vielleicht gar keine Architekten mehr sind, sondern das muss ich mir leisten können, dass jemand nur das Programm kontrolliert und nicht mehr planender Architekt ist. Mhm.
Sehen Sie da auch Möglichkeiten, dann in diesem BIM-Umfeld mehr Nachhaltigkeit reinzubringen, beziehungsweise wie kann man überhaupt Bau- und Architekturprojekte in Zeiten der Klimakrise so planen und umsetzen, dass die zentrale Bedeutung des Naturschutzes gewahrt bleibt?
Das ist ganz eine schwierige Frage, weil das würde es wieder heißen, wie man als Planer die Welt besser macht. Wobei wir ja wissen von der Raumplanung, das wissen alle, wir sollten nicht so viel versiegeln, wir sollten nicht so viel starten, das ist jetzt nichts, kein Geheimwissen. Mhm. Die Frage ist auch da wieder, wie groß sind die Strukturen, wo das ja gemacht wird, also von Bürostrukturen, von kleineren, dass diesen ganzen Umbau, und das wird ein Thema sein, wenn man das umbauen, wie das mit BIM dann funktionieren sollte, weiß ich es nicht, weil das müsste jetzt erst ein 3D-Modell haben, sondern dort bräuchte ich eigentlich wieder viel mehr Manpower, was ja gut ist, was planen wieder aufwendiger wird und mehr Handarbeit gefragt ist. Das ist eine schwierige Frage, finde ich, wie man, also das glaube ich eben nicht, dass man mit der Technologie die Welt so viel besser macht als den Klimaschutz.
Also man könnte auch nicht anhand von diesen Programmen dann aufzeigen, quasi wie wichtig das wäre.
Ich glaube, was es zu tun gibt, das wissen wir ja eh alles. Die Frage ist ja, das ist ja nicht die Frage, dass man es nicht weiß oder wie man hinkommt. Die Frage ist, dieses Ganze, also wir haben ein paar, oder das wissen wir ja, die Ökologie, immer, Wiener Wohnbau, egal wo es ist, die wollen ja am Anfang immer, soll alles sein. Und man muss sagen, viele Sachen sind aber auch schon Standard geworden. Aber dann auf einmal sagt man, oh, das ist aber teurer als ein normales Haus. Dann sind wir, wer zahlt das? Also ich glaube, das ist ja dieser ganze Klimaschutz, Umweltschutz, da hat ja niemand wirklich was dagegen, wenn er gratis ist. Ja. Die Frage wird ja wie immer, ja, wenn es zum Zahlen ist, dann wird es ein Problem. Also gratis nehmen dann eh alle oder die meisten.
Das stimmt natürlich, aber Sie haben ja vorhin dieses wichtige Wort Kostenwahrheit da auch ins Spiel gebracht und die wird ja da immer nicht berücksichtigt, ja, wenn man dann sagt, dass es teurer ist, etwas...
Aber da sind wir in diesen, wo man sagt, diese Regeln, da bin ich jetzt auch zu wenig drin, aber gerade was CO2 kostet. Wir haben ja momentan wieder den Prozess, jetzt wo man eigentlich hat man geschaut, diese CO2-Besteuerung. Ja. Und jetzt sagt man, die bringt uns aber zurück, jetzt geht's wieder die zurückbauen. Also wir wissen ja, und so wenn man schaut, ist auch immer die Frage, wann fange ich an? Die Schweden haben mit dem vor 20 Jahren angefangen, die können das gut machen. Bei uns verschlafen wir viele Sachen und dann müssten wir es sehr schnell machen und dann sagt man, es geht jetzt nicht mehr, sondern das ist eben diese Konstant und diese Vorwärtsdenken. Also das ist schon, wie kann ich früh genug sowas einbringen und ja, das haben. Und das Gleiche ist natürlich, wenn ich sage, Beton ist heute so billig oder das andere ist. Auch dort die Frage, wie verteuere ich etwas, dann kriege ich wieder ein anderes Material, das günstiger wird, also gerade das Bauen, Umbau. Wenn Beton günstiger ist, was abreißen und neu hinbetonieren, weil das teuerste auf der Baustelle die Menschen sind, ja, dann müsste halt irgendwo das System, das teure System so ändern, dass Materialien wieder teurer sind und Personen günstiger. Ist interessant, auch wenn man da zurückschaut auf Baustellen oder auf Bauten aus den 50ern, wo man das nach dem Krieg ja gut sehen hat können, wie schön und dünn Decken waren. Da hat man nicht eine 30er Betondecke gemacht, sondern die hat man abgeschalt, aufwendig geschalt, ums Material zum, weil Material war nach dem Krieg das Thema, das teuer war und nicht die Arbeit, sondern doch mal ganz aufwendig, heute ist wieder umgekehrt. Heute sagt man lieber, betoniert 30er Decke, ist viel einfacher und billiger vor allem, als wenn man das irgendwie kleiner macht. Also die Kostenwahrheit, und das ist ja interessant, dass eigentlich alles heute sich immer nach diesem Geld dreht, aber Kostenwahrheit dann doch ganz schwierig zu vermitteln ist, weil natürlich verschiebt sich was und es ist immer Veränderung, die einfach ein Problem ist, weil wenn auf einmal etwas teuer wird, was gar keinen Grund von außen hat, sondern nur einer, der eine Bedeutung hat, weil er wissenschaftlich argumentiert war oder vernünftig ist, der ist natürlich ganz schwierig der Bevölkerung zum Vermitteln.
Ja. Das Grundproblem, und auf das kommen wir auch in dieser Podcast-Reihe immer wieder zurück, ist eigentlich die fehlende CO2-Bepreisung, also die Kosten von...
Weil dadurch hättest du den ganzen Beton auf einmal oder diese Sachen wären ganz anders.
Ja,
oder
dort, genau.
Wenn der Beton teuer wird und die Arbeit aber dafür entlastet werden würde, dann kann ich natürlich viel mehr wieder Manpower auf einer Baustelle haben.
Wenn wir mitten in der Klimakrise den Naturschutz zugunsten schneller Bauprojekte relativieren, das passiert ja, also wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn es dann heißt, ja, wer zahlt das dann, wenn wir es umweltfreundlich machen, dann riskieren wir ja genau die Lebensgrundlagen zu zerstören, für die wir eigentlich ja bauen. Ja? Wie kann man eigentlich mit diesem Widerspruch dann umgehen?
Na, ich finde jetzt, dieses gerade Thema Bauen, Umweltschutz. Also wir haben da so ein Thema mit unserer Universität in Innsbruck, das Haus der Physik ist, oder wo man echt in das Thema kommt, das ist ein Forschungsgebäude für Quantenphysik, Astrophysik, Ionenphysik. Auf jeden Fall werden dort Quanten und Atome beschossen. Das heißt, das Haus muss so steif sein, dass diese ganzen Schwingungsklassen, die es bei Häusern gibt, also das darf nichts warten. Dort haben wir ein Haus, wo einfach schon sehr viel Beton drinnen steht, dass man überhaupt das machen kann, was man drinnen macht.
Also wie ein Bunker eigentlich. Ne?
Wie ein Bunker. Oder die Decken sind dort 55 Zentimeter, massiver Beton, aber nicht aus statischen Gründen, sondern einfach, dass das nicht schwingt. Ja. Und die Bodenplatte kann nicht auf einem XPS nach unten dämmt sein, sondern ich muss auf der Außenseite ein Foamglas haben, weil das einfach stabil ist und nicht so vibriert, dass es das einfach in den Griff kriegt. Und das ganze Haus ist vom anderen Haus entkoppelt. Einfach, dass das wirklich nicht quarkst. Der Flughafen ist daneben, eine Straßenbahn, dass man das nicht merkt. Das ist in sich mit dem anderen Material nicht möglich. Aber unser Thema dort ist ja, dort haben wir andere Sachen versucht oder wo wir schauen, wie man das zusammenkriegt. Das war eigentlich ein Masterplan auch gefordert für das Ganze, für den Campus Technik. Und wir haben dann Wettbewerb damals gewonnen, weil wir gesagt haben, wir bauen das Haus der Physik rein, machen diese Tiefgarage, die im Masterplan drinnen ist, die lassen wir weg, bauen einen Rand der Hochgarage. Und an diesem Platz, wo eigentlich diese Tiefgarage gewesen wäre, machen wir einen Park. Und in diesem Park hat man jetzt im Nachhinein gesagt, da würde man ein riesen Geothermiefeld machen. Und unser Haus, das sind knappe 2 Megawatt, was unser Haus hat, das Physikhaus, dort haben wir jetzt 2 Brunnen und einen Flächenkollektor unter der Bodenplatte. Sprich, wir haben 3 Projekte, wo man die Erdwärme und dann knappe 3 Megawatt, die man dort erwirtschaften würde. Und die waren jetzt ganz knapp, weil einfach diese Prozesse bei uns, also wie man das wasserrechtlich einreicht, wer dort verfahren ist, war es ganz knapp jetzt schon mal vor 3-4 Monaten, dass dieses alles wegkommt, weil man es einfach nicht durchkriegt, weil es da zu viele Interessen gibt, die gar nicht Interesse haben, dass man die Geothermie dort anzapft. Und das ist so ein Kampf, wo wir jetzt schauen, wie man diese Sachen reinkriegt auch. Oder dort war ein Thema, wo wir dann teilweise, wir haben dort ein paar Sachen, die wir so hören und wo wir nicht ganz wissen, woher die kommen. Wir haben dort Landschaftsarchitekten, die da auch viel machen. Das Thema Schwarmstadt immer ein Thema ist. Oder wie kann man auch Bäume machen, die jetzt so, wie kann man Bäume haben, die eigentlich dort wachsen und das aber für die nächsten nicht 30 Jahre, sondern 100 Jahre, also sprich klimaresiliente Bäume. Mhm. Und wir haben dann eigentlich, oder unsere Landschaftsarchitekten haben Bäume vorgeschlagen, die aus Italien eben kommen, eher südlichere Bäume, weil die schon ein bisschen wärmer aushalten. Und die wurden uns in Tirol nicht genehmigt, weil keine einheimischen Bäume, sondern man muss die Bäume verwenden, die man immer verwendet hat. Also das sind so Sachen, das war aber die Naturschutzbehörde oder aus dem Naturschutz oder aus der Stadt, aus dem Grünen, wirklich aus dem Fach. Also das ist schwierig, dass dort unsere Landschaftsarchitekten dort auch keine richtige Gesprächsbasis hat man, wo man sagen kann, was werden das Ziel dieser Bäume? Oder ja, also wir haben dort ein paar so Projekte, wo man sagt, wir würden gern machen und wo man echt wie Don Quixote gegen Windmühlen fast kämpfen, wie kriegen wir das durch und was geht? Also das ist echt schwierig bei so Sachen, wo wir jetzt sagen, ja, unser Haus hat viel Beton, steht auch dort, steht immer noch in Innsbruck, ist daneben ein Flughafen. Ist das jetzt wirklich, und das ist ein öffentliches Interesse dort, ja. Also ich glaube, das natürlich, und das ist das Schwierige, dieses öffentliche Interesse, glaube ich, wäre auch ein Thema, wo man immer stark ist, es abwägen muss, für wen ist das Ganze, ja. Wenn man das bewerten will, aber, ja, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, mit was man baut oder.
Es ist interessant, dass hier bürokratische Hürden beschrieben werden als etwas, das dem Umweltschutz im Weg steht.
Ja.
Umgekehrt werden bürokratische Hürden ja auch mit dem Argument kritisiert, es gibt zu viel Umweltschutz, es gibt jetzt diese Omnibus-Initiative, Green Deal, da werden gewisse Rahmenbedingungen wieder abgeschliffen. Treffen sich da dann alle bei der Kritik der Bürokratie, die irgendwie alles aufhält?
Ja, die ist sicher, ich glaube auch die Bürokratie, die ist ja jetzt etwas, was über lange Zeit gewachsen ist und die so spezialisiert sind, vielleicht haben sie ja für sich richtig oder für in ihrem kleinen Welt. Die Frage ist ja, wie man diese verschiedenen Welten, jeder von denen bei uns beim Umweltschutz, wir haben auch ein ornithologisches Gutachten braucht, wo man die Vögel, jede für sich eh sinnvoll, jetzt muss man nur schauen, in welchem Kontext ist sie auch sinnvoll, ist jetzt wichtig, dass man, mir kommt immer vor, wenn es ein so ein Projekt gibt, stürzen sich alle da drauf, weil das kann man sich dann nehmen und rundherum ist man dann aber relativ blind. Und wie kann man das aber gewichten? Das ist ja das Wichtige, dass die in sich, aber dass man einfach sagt, ja, aber das wäre sinnvoll und dass die miteinander, weil da sind wir wieder bei so einem Konsens, wie kann man diese Wichtigkeit für Gewichte, sag ja, das vielleicht nimmt ihr ein bisschen zurück und dass die alle miteinander reden. Aber da kommt uns oft vor, das Amt ist in sich, in der eigenen Welt, die sind da niemand Rechenschaft schuldig. Das hängt ja auch Sachen zusammen. So kommen große Beträge an Steuermitteln, ja, das schlägt einfach jemand vor, wenn ihr das dort macht, dann kann man das machen oder nicht. Auf der anderen Seite können wir es vielleicht auch anders regeln oder es hängt zusammen und diese Autonomie, die ja irgendwie wieder gut ist, dass ihr von niemandem was vorgeschrieben kann, aber dass man die auch dann trotzdem Möglichkeiten gibt, wo man die trotzdem drüber springen kann und sagen, ja, tun wir uns zusammen, ist das für alle. Das finde ich das ein bisschen das Schwierige, wie man diese verschiedenen Anforderungen, diese verschiedenen Institutionen so bringt, dass sie zusammenarbeiten würden.
Mhm. Braucht man dafür eigentlich eine Art BIM-System.
Ja. So was wäre natürlich gescheit, aber die Richtung wird das nicht funktionieren. Ja. Mhm.
Also es geht wie immer um Kommunikation, ne? So kann man abschließend vielleicht sagen, nicht? Und um Hierarchien und auch da irgendwie zu versuchen, da irgendwie einen Fuß reinzubringen wahrscheinlich. Also wenn Sie jetzt sagen, quasi die Vorgaben von den Ämtern, dass man da auch ein bisschen aufmachen kann vielleicht.
Ja, für uns geht es auch darum, das muss man sagen, eben das, dieses Bauen ist das eine, aber für uns geht es ja, wenn man so ein Projekt macht, das macht man nicht immer. Also wir haben jetzt nie so eine riesen Geothermie. Und bis da reinkommst, also ich schaue jetzt immer, wenn ich jemanden finde, wieder mit dem redet und der hilft dir weiter, ich habe jetzt am Wochenende wieder was gehört, jetzt muss ich aber in die Richtung gehen, dass es da eh vielleicht irgendwelche Strukturen gibt, die das überregional koordinieren, weil das wäre natürlich so eine Uraufgabe vom Staat, wenn so Projekte sind, also gerade diese, es gibt eh oft diese gebündelten Einreichverfahren, dass ich da alles in einmal kläre, alle auf einen Tisch und dass man über die dann das macht, ja. Und da ist sicher noch Verbesserung möglich.
Luft nach oben.
Luft nach oben. Vielen Dank, Günther Mohr, dass Sie heute bei uns waren. Mehr Informationen zu den Projekten finden Sie wie immer auf www.handwerkundbau.at. Das Architektur- und Bauforum erscheint alle zwei Wochen als Newsletter, den Sie kostenlos auf handwerkundbau.at/newsletter abonnieren können. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des Österreichischen Wirtschaftsverlages. Redaktion, Regie und Technik, Stefan Böck.